NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Guten Morgen. Diese Woche war viel los. Himmelfahrt, ein Gedenktag für Schwererkrankte ohne Lobby. Und manche waren ja wegen der Schulferien auch noch mal verreist. Wir haben von allen Themen etwas im Pott. Sie hören Ihr Kirchenmagazin mit Claudia Aue. Schön, dass Sie heute Morgen mit uns wach werden.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Moin bei uns im Kirchenmagazin. Eine schwere Krankheit und ein schweres Wort. Die myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom. Kurz MECFS. Das ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die Menschen oftmals aus dem Leben reißt. Für schwer Erkrankte ist jeder Reiz zu viel. Licht, Gerüche, Stimmen. Sabine Hermeson ist Theologin und hat eine Tochter, die an MECFS erkrankt ist. Sie sagt, es fehlt an allem. An Medikamenten, an Fachärzten, an Pflege und an Stimmen für die Betroffenen, auch in unseren Gemeinden. Darum klärt sie auf.
Denn man muss sich einfach klar machen, die Betroffenen haben keine Lobby. Es gibt bei anderen Krankheiten medizinische Fachgesellschaften, die sich dahinter klemmen, die sich einsetzen für Versorgung, für Forschung. Das ist bei MECFS alles noch nicht der Fall.
Viele Erkrankte sind pflegebedürftig, so auch ihre Tochter Mila. Wie hat sich die Erkrankung bei ihr entwickelt und wie geht es ihrer Tochter heute?
Bei unserer Tochter hat sich das so gezeigt, dass sie im Alter von knapp 16 Jahren, das war im Herbst, hatte sie einen ganz banalen Infekt. Und dann war aber die Sache, dass sie sich einfach nicht mehr erholt hat. Wir sind dann zu diversen Ärzten, Hausärztin, Kinderjugendarzt. Und es hat sich einfach niemand einen Reim drauf machen können. 2 Jahre später muss sie wohl noch mal einen Infekt gehabt haben. Und dann ging es ganz, ganz rapide abwärts. Innerhalb von 2, 3 Wochen wurde sie komplett bettlägerig. Sie konnte nur noch im abgedunkelten Zimmer liegen. Ja, und da liegt sie jetzt seit 5,5 Jahren inzwischen. Zu schwach auch zu sprechen. Das ist eine sehr einsame Existenz.
Diese Woche war der internationale MECFS-Tag und es wird viel über die Erkrankung gesprochen. Die Erkrankten selbst, die verschwinden aber aus der Öffentlichkeit. Wie können die Betroffenen sichtbar und hörbar werden?
Also, was es letztlich braucht, ist die Politik, aber auch die Zivilgesellschaft, die hinschaut. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der eigenen politischen Gemeinde, Kirchengemeinde, im Sportverein es jemanden gibt oder gab, der von der Krankheit betroffen ist, ist sehr, sehr hoch. Und da ist es wichtig, dass eben jene, die nicht betroffen sind, ja, ein Gespür dafür entwickeln, dass es da massiven Handlungsbedarf gibt und dass, ja, dass sie da auch gefragt sind.
Sie sind selbst ja auch Pfarrerin. Was ist Ihr Wunsch an die Kirche und auch an Gemeinden im Umgang mit MECFS?
Also wir haben jetzt mit unserer lokalen Gemeinde eine sehr gute Zusammenarbeit. Da hat sich ein Unterstützerkreis gegründet, die einfach diese Aufklärung weiter betreiben, die von Gemeinden zu Gemeinden gehen, die in die Öffentlichkeit hinausgehen. Dann, ja, Gebet, Fürbitte. Und mein Wunsch ist, dass das auch in den Kirchen ja noch sehr viel größeren Raum gewinnt.
Und können Sie sagen, woran sich Ihre Tochter festhalten kann?
Für unsere Tochter ist das relativ klar zu beantworten. Sie setzt ihre Hoffnung auf Forschung. Also da muss noch ganz, ganz viel passieren und da setzt sie ihre Hoffnung drauf.
Ann-Kathrin Brenke hat mit Sabine Hermeson gesprochen. Am Donnerstag war der MECFS Awareness Day. Bewusst möchte ich aber das ganze Jahr versuchen zu sein. Sanierungen sind ja immer etwas stressig. Aber manchmal gibt's auch gerade mittendrin gute Momente. Zum Beispiel in der Gemeinde Schönkirchen. Weihnachten mussten sie in der benachbarten Turnhalle Gottesdienst feiern. Und es gab dort richtig Zusammenhalt. Die dortige Marienkirche ist nämlich noch bis Juli für eine aufwendige Sanierung geschlossen. Doch nicht nur das Klima profitiert vom neuen Heizsystem, auch die Atmosphäre im Kirchraum wird sozusagen wärmer. Andrea Ring hat mit Pastor Martin Anderson gesprochen.
Für die energetische Sanierung war die Marienkirche komplett ausgeräumt. Gelegenheit, auch die Kirchenbänke der neuen Zeit anzupassen. Gekürzt stehen sie dann nicht mehr direkt an der Wand, sodass man bequem von beiden Seiten hineinschlüpfen kann. Anstelle der querstehenden Bänke sollen im vorderen Drittel Stühle stehen.
Wo wir in kleinen Gottesdiensten, Taufgottesdiensten mit 20, 30 Personen so eine schöne Kapellensituation stellen können.
Und die Menschen an gewöhnlichen Sonntagen vielleicht nicht vereinzelt in den Bänken sitzen, sagt Pastor Martin Anderson.
Ich finde, dieses alte Gemäuer muss für die Zukunft fit gemacht werden. Wir haben eben häufig Gottesdienste, Taufen, auch Beerdigungen, wo jetzt nicht so viele Menschen kommen, wo wir eine Atmosphäre in der Kirche haben sollten, wo die Menschen sich eben, auch wenn es nicht so viele sind, sich nicht verloren fühlen.
Der historische Schnitzaltar von Hans Gudewert dem Jüngeren wurde vollständig zerlegt, um ihn auszulagern.
Als er auseinandergebaut wurde, der Aufsatz, das waren ja so viele Einzelteile, da habe ich nicht mit gerechnet.
Schöner Nebeneffekt dieses Sanierungsschritts. Das Gestell wird so weit abgesenkt, dass der Engel ganz oben an der Spitze des Altars nicht mehr an die Deckenbalken zu stoßen scheint. Den Schönkirchnern und Schönkirchnerinnen ist ihre Kirche wichtig, berichtet Pastor Anderson, auch den Jungen.
Als wir Konfirmationen verlegen mussten wegen der Baumaßnahme, hatte ich Konfirmanden, die Tränen in den Augen hatten.
Das war in einer vorherigen Sanierungsphase, bei der sich die Schließung dann doch verzögerte.
Und die Jugendlichen waren glücklich, und zwar durch die Bank weg. Also das hat mich sehr überrascht. Hier im Ort ist es so, dass die Menschen an ihrer Kirche hängen.
Ein flexibler Kirchraum mit Stühlen für kleine Feiern und zugleich den Kirchenbänken für große Gottesdienste an Weihnachten oder zur Konfirmation ist in den Augen von Pastor Anderson zeitgemäß. Einmal im Monat ist zurzeit freitags Abendgottesdienst im Gemeindehaus.
Und da kommen jetzt schon 50, 60 Leute und wir machen im Anschluss die sogenannte Kirchenkneipe. Ich hatte immer vor, dann wirklich hier in der Kirche mit den Stühlen dann so eine Kneipenatmosphäre zu haben. Warum auch nicht? Also ich bin sehr traurig, dass ich das nicht mehr in meinem aktiven Dienst erleben darf. Ich habe da sehr von geträumt.
Bis zu seinem Ruhestand im Mai wird die Sanierung nicht fertig sein. Doch im Sommer soll die Marienkirche mit frisch gestrichenen Natursteinwänden, neu lackierten Holzbalken und LED-Beleuchtung wieder öffnen. Und wenn es kalt wird, mit der neuen Luftwärmepumpe auch klimafreundlich heizen.
Danke, das war ein Beitrag von Andrea Ring. Sie hören Ihr Kirchenmagazin. Bis 2035 will die Nordkirche klimaneutral sein. Dafür tut sich etwas in den Gemeinden. In Schönkirchen wird die Marienkirche aus dem 13. Jahrhundert demnächst statt mit Gas durch eine moderne Luftwärmepumpe beheizt. Seit letztem Herbst ist sie für die energetische Sanierung geschlossen. Andrea Ring durfte hineinschauen.
Orgel und Empore, der kostbare Schnitzaltar und die blauen Bänke sind ausgelagert. Auf dem Boden der blanke Estrich. Die Marienkirche bekommt ein modernes Heizsystem, erklärt Pastor Martin Anderson.
Das ist eigentlich das Herzstück der Sanierung, dass wir hier eine klimafreundliche, CO2-freie Luftwärmepumpenheizung einbauen. Und da musste der ganze Fußboden raus, denn der Fußboden ist demnächst das Heizelement. Einmalig in der Nordkirche, habe ich gehört.
Eine aufwendige Maßnahme, berichtet Matthias Spiegel vom Bauausschuss im Kirchengemeinderat.
Der alte Fußboden wurde abgebrochen, einschließlich des Bodenbelages. Dann wurde eine Ausgleichsschüttung eingebracht und ein Heizestrich eingebracht.
Die Luftwärmepumpe ist inzwischen eingebaut. Seit einigen Tagen fließt warmes Wasser durch die Heizungsrohre. Wenn der Estrich aufgeheizt ist, kann auch ein neuer Fußboden verlegt werden.
Bisher waren keine Fliesen da, sondern es waren Bruchsteine, rote Steine in Mauerwerksformat.
Helle Fliesen aus sandfarbenem Naturkalkstein sollen dann eine freundliche Atmosphäre schaffen. Und weil die Wärme von unten kommt, steigt die gefühlte Temperatur im Kirchraum.
Also es war ja hier nicht warm in der Kirche, 16 Grad höchstens.
Ein Wohlfühlaspekt, sagt Pastor Anderson. Dass die Gemeinde in diesen Sanierungsschritt investiert, geschieht jedoch vor allem unter einem vernünftigen bzw. theologischen Aspekt.
Weil wir zur Erhaltung unseres Klimas was beitragen müssen. Das wäre ja widersinnig, wenn eine Kirche, die von der Schöpfung Gottes spricht und von der Erhaltung der Schöpfung nichts dafür tut. Das ist vollkommen klar. Und für uns war immer klar, dass wir diese CO2-Schleuder hier in Form von der Gasheizung, dass wir die auf Dauer nicht betreiben können und wollen.
Dennoch hat sich die Sanierung um Jahre verzögert, bedauert Martin Anderson.
Ich kann das einmal sagen, wir haben hier unterschiedliche Meinungen gehabt. Wir wollen hier am Altar so eine Holzstufe machen. Und das Kirchenamt hat sich schwer damit getan, das zu genehmigen, weil das nicht so wertig sei wie der Stein. Aber Alles andere hätte 20.000 Euro mehr gekostet.
Auch bei einem Investitionsvolumen von 1,2 Millionen Euro. Eine Summe, die zählt, bestätigt Matthias Spiegel.
Wir werden, und da achten wir sehr drauf, im Kostenrahmen bleiben. Unser Wunsch ist es, wir halten diese Summe. Es gibt keine Notwendigkeit, dass es hier teurer werden muss.
Ende Juli sollen dann Bänke, Gudewehr-Altar und Orgel frisch gereinigt zurückkehren in eine Kirche, die fit ist für die Zukunft. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind wir heute mitten im Feiertagsmarathon mit Brückentagen, zweiten Feiertagen und Outdoor-Events. Manche finden das schön, andere stressig. Und wie füllen wir diese Tage überhaupt gut? Himmelfahrt, Brückentage, Pfingstmontag. Im Mai gibt es geradezu einen Feiertagsmarathon. Muttertag und Vatertag inklusive. Ich höre von Fahrradtouren und harmonischen Familienfrühstücken. Und lese im Netz, Brückentage 26, so maximierst du deinen Urlaub. Nur, die ganze freie Zeit will ja auch irgendwie gut gefüllt werden. Und vielleicht gehören ein Familienpfingstkaffee trinken, die Radtour oder das Maifeuer nicht zu dem, was ich eigentlich gern mache. Traditionen zerbröseln, nicht nur die kirchlichen. Mutig finde ich die ehrlichen, die auch mal davon erzählen, dass es schon beim Frühstück gekracht hat. Oder dass einfach alle schon verplant waren. Oder dass man einfach gern in Ruhe ferngesehen hat. Eine Kollegin auf einer Ferieninsel hier im Norden hat mal berichtet, manchmal kommen die Leute hier nach einer langen Autofahrt an, trinken zum Runterkommen ein paar Wein und verkrachen sich erstmal. Die gute Nachricht ist, es muss ja nicht alles sein wie immer. Mich freut, dass es richtig gute Alternativen gibt. Ein Kollege macht in diesen Tagen eine Bollerwagentour mit seiner Freundin und ein paar anderen Freundinnen und Freunden. Mal eine andere Besetzung, neue Ziele. Meine andere Kollegin geht am Muttertag immer auf den Friedhof und pflanzt dort frische Blumen aufs Grab ihrer Mutter. Der Tag ist sehr emotional für sie, sagt sie. Gut, dass eine kirchliche Agentur diese Gefühle aufgenommen hat. Auf einem Friedhof gab es sowohl zum Muttertag als auch zum Vatertag eine Aktion mit Texten und moderner, sehr schöner Musik. Zeit, sich an Eltern zu erinnern und an andere, die wie Mutter und Vater für einen waren. Wiederholung geplant. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Vielleicht ist es das. Ich bin die eigene Redakteurin meiner Feiertage. Bollerwagen, rosa Blumen und Pfingstspargel sind nicht gesetzt. Nächstes Wochenende könnte mal der Open-Air-Gottesdienst am Strand dran sein. Oder, ich las davon, im Freibad mit Tauferinnerung. Oder eine Freundin zu treffen, die vielleicht gerade nicht so gut drauf ist. Ich finde, so kann ich die freien Tage auch maximieren. Und damit geht Ihr Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Claudia Aue bin ich von der Evangelischen Kirche im NDR.